Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. In Schweizer Luxushotels bezahlen chinesische Touristen nur 40 Franken pro Nacht.
Die asiatischen Reiseveranstalter sind smart und die wissen, wie man einkauft,
sagt Schweiz-Tourismusdirektor Jürg Schmid. Der neue Weltbankpräsident Kim. Er ist für die USA eine brillante Wahl, aber ist er es auch für die Welt? Eine Zukunft planen ohne Evelyn Wittmer-Schlumpf. Das ist die Hauptaufgabe des neuen BDP-Präsidenten. Nur einer traut sich das zu und er ist im Tagesgespräch. Rendezvous. Am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Konrad Muschk.
Touristengruppen aus Asien zahlen in Schweizer Hotels oft nur einen Bruchteil des normalen Übernachtungspreises. Dies bestätigten Vertreter der Hotelbranche gegenüber Schweizer Radio DRS. Die Zahl der Gäste aus Europa hat im vergangenen Jahr um 1 Million oder etwa 7% abgenommen. Diese Nachfrageschwäche machen sich asiatische Reiseveranstalter zunutze. Häufig gelingt es ihnen, den Hoteliers kaum mehr kostendeckende Preise abzuringen. Die Vergünstigungen kommen vor allem Touristen aus China zugute, die immer zahlreicher in der Schweiz Ferien machen. In der Schweiz sind im Jahr 2010 mehr Treibhausgase ausgestoßen worden als im Vorjahr. Die Zunahme betrug fast 2 Millionen Tonnen, das sind 3,4% mehr als 2009. Grund für die Zunahme seien die tiefen Temperaturen während der Heizperiode im Winter, teilt das Bundesamt für Umwelt mit. Im Rahmen des Kyoto-Protokolls hat sich die Schweiz verpflichtet, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren, und zwar unter das Niveau von 1990. Letztes Jahr hatte der Bundesrat eingeräumt, dass die Schweiz dieses Ziel bisher nicht erreicht habe. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse fordert vom Bundesrat klare Richtlinien zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative. Bis Ende dieses Jahres müssten Zweitwohnungen weiterhin nach bisherigem Recht bewilligt werden können. Zurzeit sei rund um die Bewilligung neuer Zweitwohnungen vieles unklar. Dies gefährde Investitionen und damit auch Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, sagt Economie Suisse. Seit dem Volksjahr zur Zweitwohnungsinitiative im März klagen Vertreter von Tourismusregionen über die unklare Rechtslage. Der Bundesrat will bis nach den Sommerferien eine entsprechende Verordnung ausarbeiten. Am Freitag tritt eine neue Regelung in Kraft, welche eine Reduktion der Asylverfahren in der Schweiz bewirken soll. Asylbewerber, die von einem Dublin-Mitgliedsland abgewiesen wurden, können von der Schweiz bereits seit längerem in dieses Land zurückgeschickt werden. Nun verlieren diese Personen das Recht auf ein neuerliches Asylverfahren, sollten sie später wieder in die Schweiz einreisen. Im ersten Quartal dieses Jahres wären mehrere hundert Asylbewerber von dieser Regelung betroffen gewesen. Ein Elternkomitee hat in Bern eine Volksinitiative gegen zu frühen Sexualkundeunterricht lanciert. Die Initiative verlangt, dass Kinder frühestens ab der 3. Primarschulklasse in Sexualkunde unterrichtet werden. Das Elternkomitee wird unterstützt von verschiedenen bürgerlichen Politikern aus SVP, FDP und CVP. Auslöser für die Volksinitiative war laut den Initianten der Sexkoffer, den Basler Lehrkräfte verwenden. Dieser wird zum Teil auch an Kindergärten eingesetzt und enthält unter anderem Nachbildungen von Geschlechtsteilen. Im vergangenen Winter hat es deutlich weniger Todesopfer durch Lawinen gegeben als im langjährigen Schnitt. Insgesamt starben 15 Menschen in Lawinen, das sind 11 weniger als im Winter davor. Das teilt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung mit. Dass die Zahl der Todesopfer in der Schweiz durch Lawinen deutlich unter den langjährigen Mittelwert von 25 lag, hat seinen Grund in den ergiebigen Schneefällen. Es wurde zwar eine hohe Lawinenaktivität ausgelöst, doch die großen Schneemengen bewirkten einen günstigen Schneedeckenaufbau. Japan stärkt den Internationalen Währungsfonds IWF mit 60 Milliarden Dollar. Damit solle verhindert werden, dass die Krise in Europa die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehe, sagte Finanzminister Jun Azumi. Zum Vergleich, die Euro-Staaten haben dem IWF insgesamt 200 Milliarden Dollar zugesichert. IWF-Chefin Lagarde begrüßte die Ankündigung und rief andere IWF-Staaten auf, dem Beispiel Japans zu folgen. In 3 Wochen wird Japan zum ersten Mal seit 40 Jahren keinen Atomstrom mehr produzieren. Denn am 6. Mai wird das letzte noch laufende Kernkraftwerk abgestellt. Wegen Wartungsarbeiten wurden seit der Atomkatastrophe in Fukushima alle 55 Kernkraftwerke des Landes heruntergefahren. Um Versorgungsengpässen im Sommer vorzubeugen, möchte die Regierung aber einzelne Reaktoren schrittweise wieder in Betrieb nehmen. Letzte Woche hatte der Energiekonzern Kansai Electric gemeldet, 2 seiner Reaktoren erfüllten sämtliche Sicherheitsanforderungen. Trotzdem erklärte die Regierung in Tokio, sie wünsche vor einer möglichen Wiederinbetriebnahme das Einverständnis der lokalen Bevölkerung.
Darauf gibt das Rendezvous Antworten. Schweizer Luxushotels lassen sich zu Dumpingpreisen überreden.
Ich wundere mich manchmal auch, dass die unsere Preise akzeptieren. Mir ist es auch manchmal peinlich und unangenehm, wenn ich dann anfangen muss, bis aufs Blut zu verhandeln.
Wie gut tut dies der Branche? Schon wieder eine Bausparinitiative. Was ist bei der neuen Vorlage anders als bei der im März? Die Kämpfe ums Ölfeld im Sudan. Wie nah ist das Gebiet am Krieg? Massenmörder Breivik und die Bilder. Wie berichten, ohne dem Täter den heißesten Wunsch zu erfüllen, seine Ideen in die Welt zu tragen? Und wie der wahrscheinliche neue BDP-Präsident ist, Martin Landolt aus dem Kanton Glarus, das zeigen wir im Tagesgespräch. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.152 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,18 gehandelt, der Dollar zu 91 Rappen 44. Das Wetter. Heute Nachmittag bleibt es trotz Quellwolken freundlich und meist trocken. Die Temperaturen steigen im Norden auf rund 12 Grad, im Wallis auf 15 und im Tessin bis 17 Grad. Am Mittwoch gibt es im Jura und im Mittelland ein Gemisch aus sonnigen Abschnitten, dicken Wolken und ein paar Regengüssen. In den Alpen und im Süden ist es meist bewölkt und es regnet immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1500 Metern. Am Donnerstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Die Temperaturen liegen beidseits der Alpen bei rund 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Wer in der Schweiz ein Hotel betreibt, der hat es zurzeit nicht einfach. Der Franken ist stark, die Übernachtungen gehen zurück. Lichtblick sind die Gäste aus Asien. Ihre Zahl wächst laufend. Aber den Hoteliers ist damit auch nicht viel geholfen. Die asiatischen Gäste handeln sich besonders tiefe Tarife aus. Die Preisdrückerei wird für die Hotelbranche zum Problem, wie die Recherchen von Toni Koller zeigen.
Auf den ersten Blick scheint es, als sei das Berner Oberland die einzige krisenfeste Tourismusregion im Land. Vor allem Reisegruppen aus China besuchen immer zahlreicher das Jungfraujoch und übernachten in der Gegend. Doch der Schein trüge, sagt Urs Hauser, Hotelier in Grindelwald.
Bei uns werden das Bett nachher mit den asiatischen Gruppen gefüllt. Im Hotel geben sie 40 Euro aus. Der Service und alles muss man natürlich genau gleich bringen. Aber das, was in der Kasse ist, das ist nicht einmal knapp kostendeckend, je nachdem.
40 bis 50 Franken pro Nacht und Person im 4-Stern-Hotel, das ist etwa ein Drittel des Tarifs, den Individualgäste zahlen. Solche Tiefpreise für chinesische Gruppen sei nicht etwa die Ausnahme, sondern weitherum alltäglich, sagt Hauser. Und Schweiz-Tourismus-Direktor Jürg Schmid bestätigt es.
Die asiatischen Reiseveranstalter sind smart und die wissen, wie man einkauft. Und wenn da jemand in die Knie geht, weil er sonst Angst hat, er könnte eine asiatische Gruppe verpassen, dann muss er mit dem tieferen Preis leben und senkt damit natürlich das Preisniveau für alle anderen.
In der freien Marktwirtschaft sei das normal. Aber die Marktgesetze laufen derzeit den Interessen des Gastgewerbes zuwider. Beatrice Imboden, Präsidentin des Hoteliervereins Bern-Mittelland, warnt vor dem Preisdruck aus Asien.
Das ist etwas, wo man unglaublich aufpassen muss. Wenn ihr auf lange Zeit solche Preise macht, dann ist das der Tod von einem Betrieb. Kein Geld für die nötigen Investitionen zu machen.
Klare Worte. Und was sagen die Preisdrücker selber, die Reiseveranstalter? Hier die Vertreterin einer deutschen Reiseagentur, die nicht genannt werden will, und die Touristen aus China an Schweizer Hotels vermittelt.
Ich wundere mich manchmal auch, dass die unsere Preise akzeptieren, aber wir bekommen in Deutschland 4-Sterne-Hotels für 20 Euro pro Person. Wenn ich Schweiz sehe, dann weiß ich schon, oh Gott, mir ist es auch manchmal peinlich und unangenehm, wenn ich dann anfangen muss, bis aufs Blut zu verhandeln. Aber mir bleibt leider auch nichts anderes übrig, weil sonst kämen die Leute nicht.
Die Hotelier Beatrice Imboden widerspricht. Chinesische Gäste seien nämlich in der Regel sehr zahlungskräftig.
Für das Hotel laufen Diskussionen bei 35-40 Franken. Und wenn man nachher geht in die Schmuckhäuser schauen, dort ist es kein Problem, dass man Tausende von Franken ausgibt.
Für Uhren und für Berggipfelausflüge sei den asiatischen Gästen kein Preis zu hoch. Nur die Hoteliers würden gnadenlos gegeneinander ausgespielt. So könne es nicht weitergehen, meint Thomas Alemann von Hotellerie Suisse.
Wie Bahnen oder Tourengeschäfte darauf angewiesen sind, dass die Gäste irgendwo übernachten, müssen sie auch ein Interesse daran haben, dass die Hotellerie einen vernünftigen Preis bekommt. Es geht längerfristig nur auf, wenn alle verdienen. Tourengeschäfte, allenfalls eine gewisse Quersubventionierung machen in die Hotellogiernächte rein oder dass Bergbahnen einen Obolus zahlen, wenn sie wirklich jetzt direkt von den Kundenströmen profitieren.
Solidarität unter den Anbietern. Die Idee der Hotelbranche stößt bei den Jungfraubahnen auf taube Ohren. Simon Bickel.
Wir haben in den letzten Jahren viel Geld investiert in den Aufbau von den asiatischen Märkten. Wir hoffen, dass auch die Hotellerie davon profitiert. Es ist natürlich so, dass jedes Unternehmen frei ist. Also die Hotels sind frei, wie sie ihre Preisgestaltung machen. Und die Jungfraubahnen sind im Markt ausgesetzt. Und wir sind natürlich bestrebt, möglichst erfolgreich aufzutreten.
Und Jürg Schmid von Schweiz Tourismus empfiehlt den Hotels bei der Preisverhandlung schlicht mehr Selbstbewusstsein.
Wir sind der starke Brand, Alpen- und Bergbrand in Asien, in China ganz speziell. Wir dürfen schon auch ein bisschen auf unseren Preisen bleiben.
Sich auf Preisuntergrenzen oder Maximalrabatte einigen, das dürfen die Hoteliers allerdings nicht. Sonst könnten sie es mit der Wettbewerbskommission zu tun kriegen. Preisabsprachen sind nämlich verboten.
Sie gab einiges zu reden, die Wahl des Amerikaners Jim Yong Kim zum neuen Präsidenten der Weltbank. Denn sie war umstritten, vor allem bei den südamerikanischen und asiatischen Schwellenländern. Diese hinterfragen den Anspruch der USA auf dieses Amt zusehends. Jetzt muss Kim, der Arzt und Immigrant, beweisen, dass er auch wirklich der Beste ist, um die Herausforderungen der Weltbank zu meistern. Maren Peters.
Es ist, wie so oft, Ansichtssache. Aus politischer Sicht sei Kim Jong-Kim eine brillante Wahl, sagt James Freeland, ein renommierter Experte für internationale Organisationen an der George Washington University.
From a political perspective, I think it was a brilliant choice. In the sense that you have these competing forces where the international sphere is seeing this rise of emerging markets.
Denn der Arzt mit südkoreanischen Wurzeln befriedige einerseits die wachsenden Ansprüche der Entwicklungsländer, die sich mit einem weiteren weißen Amerikaner an der Spitze der Weltbank nicht zufrieden gegeben hätten.
At the same time, you still have conservative forces in the US Congress.
Auf der anderen Seite befriedige Kim als Amerikaner aber auch die Bedürfnisse der Republikaner, sagt Freeland. Wäre der neue Weltbankchef ein Nicht-Amerikaner, hätten die Konservativen guten Grund gehabt, der Weltbank ihre Unterstützung im Kongress zu entziehen und die Mittel für diese wichtigste Entwicklungsbank der Welt zu kürzen. Die Wahl sei im Kern also reine Innenpolitik, sagt James Freeland.
It is at its core a political appointment.
Auch Tamar Gardner, Spezialistin für internationale Beziehungen an der American University in Washington, sagt, es sei eine Illusion gewesen zu glauben, der nächste Weltbankchef könne zum ersten Mal ein Nicht-Amerikaner werden. US-Präsident Obama werde doch nicht ausgerechnet im Wahljahr die Führung dieser wichtigen internationalen Organisation aus der Hand geben.
This is a presidential election year. So this is not the year that the US can give up its ability to choose the leader of a major international organization.
Ob der Arzt und Entwicklungsexperte Kim die Weltbankpolitik verändern wird, ob er überhaupt ein Interesse daran habe, das müsse sich jetzt zeigen, sagt Vreeland. Denn Kim hat zwar in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich Gesundheitsprogramme in Lateinamerika und Afrika durchgeführt, aber er ist kein Finanzexperte, wie seine ehemalige Gegenkandidatin, die nigerianische Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala. Eine Revolution werde es sicher nicht geben, meint auch Tamar Gardner. Dazu sei die Bank viel zu schwerfällig. Aber sie traut Jim Yong Kim durchaus zu, frische Denkanstöße zu geben, und das sei dringend nötig. Denn die Weltbank mische inzwischen bei so vielen Themen mit, neben der klassischen Armutsbekämpfung zum Beispiel auch Frauenförderung, Korruptionsbekämpfung, Umweltschutz, dass es widersprüchliche Interessen gebe.
The World Bank is involved in everything from A to Z, from agriculture to zinc mines. It's involved in infrastructure, in environment, in gender, in governance reform and anti-corruption, and I think this makes it very hard for it to do its job well.
So könne es nicht sein, dass die Bank einerseits Kredite für den Bau gigantischer und umstrittener neuer Kohlekraftwerke vergebe und sich gleichzeitig für Klimaschutz engagiere, sagt Gardner. Doch für den Bau gigantischer Kraftwerke steht eher Kims ehemalige Herausforderin Okonjo-Iweala. Sie hat jahrelang für die Weltbank gearbeitet, zeitweise als Stellvertreterin des amtierenden Bankchefs Robert Zoellick. Sie hätte Kontinuität garantiert, aber das wäre nicht unbedingt positiv gewesen. Der künftige Weltbankchef Kim dagegen kommt von außen. Er hat sich einen Namen gemacht mit Programmen zur AIDS-Bekämpfung. Falls er sich durchsetzen kann, könnte die innenpolitisch dominierte Wahl des US-Kandidaten Kim am Ende also auch die beste Wahl für die Weltbank sein.
Die Schweiz hat sich durchgesetzt. Wie soeben bekannt wird, hat die EU das Steuerabkommen mit Großbritannien akzeptiert. Urs Bruderer, Sie verfolgen in Brüssel die Orientierung für uns. Das britisch-schweizerische Steuerabkommen wurde nachverhandelt. Wie viel hat sich daran verändert nun?
Nicht viel, sagen sowohl die Schweizer Regierung wie auch die britische Regierung. Der Kerngehalt des Abkommens sei gewahrt, heißt es da stets. Für die EU aber ist zentral das Abkommen zwischen der EU und der Schweiz. Das sogenannte Zinsbesteuerungsabkommen wird respektiert. Es hat Vorrang gegenüber diesen bilateralen Abkommen. Solche bilateralen Steuerabkommen müssen um das Zinsbesteuerungsabkommen zwischen der EU und der Schweiz herumgebaut werden. Das haben Großbritannien und auch Deutschland übrigens gemacht, hat der EU-Kommissar heute gesagt. Und darum hat er jetzt das grüne Licht gegeben für diese beiden Abkommen, für das mit Deutschland und für das mit Großbritannien. Das ebenfalls schon unterzeichnete Abkommen mit Österreich will die Kommission allerdings noch prüfen.
Trotz allem, das Steuerabkommen mit Großbritannien ist nun akzeptiert von der EU. Ist das ein Durchbruch für die Schweiz?
Das ist ein Durchbruch und wie gesagt, auch das Abkommen mit Deutschland ist akzeptiert von der EU. Die Frage ist, wie lange dieser Durchbruch hält. Der Kommissar Schemeter hat heute wieder gesagt, er möchte das Zinsbesteuerungsabkommen zwischen der EU und der Schweiz verbessern. Er möchte es ausbauen. Und je stärker dieses Abkommen wird, desto schwächer werden diese bilateralen Steuerabkommen. Schemeter bemüht sich schon lange darum, ein Mandat zu bekommen von den EU-Staaten, um das Zinsbesteuerungsabkommen mit der Schweiz zu verbessern. Da blockieren bis jetzt Österreich und Luxemburg. Und Schemeter hat heute wieder gesagt, er möchte mit diesen Ländern daran arbeiten, dass er verhandeln kann. Und er verstehe die ablehnende Haltung angesichts der Krise eigentlich nicht mehr. Also ich vermute mal, der Druck wird weitergehen.
Was heißt das nun für die Schweizer Strategie? Anerkennt die EU damit die Schweizer Strategie?
Sie anerkennt sie in dem Umfang, wie diese bilateralen Abkommen sie jetzt definieren, als eine Strategie, die untergeordnet ist einer EU-Strategie, einem EU-Vorgehen, das übergreifend ist. In dem Sinn akzeptiert sie das, aber sie hat weiterhin im Sinn, diese Abkommen mit stärkeren EU-Abkommen nach und nach wohl an den Rand zu drängen.
Soweit die ersten Informationen und Einschätzungen von Urs Bruderer, unserem EU-Korrespondenten in Brüssel. Im Juni stimmen wir schon wieder darüber ab, ob Bausparen von der Steuer befreit werden soll. Im Vergleich mit der letzten Abstimmung im März sieht die Initiative des Hauseigentümerverbandes aber weniger hohe Steuerabzüge vor. Dafür will sie das Bausparen in allen Kantonen verbindlich einführen. Mit einer neuen Studie nehmen sich die Initianten jetzt aber selber Wind aus den Segeln. Das Bausparen, das es in Basel-Land schon seit 20 Jahren gibt, kommt vor allem denen zugute, die es gar nicht nötig hätten. Inlandredaktor Christian von Burg.
10.000 Franken pro Kopf und Jahr soll man von den Steuern abziehen können, um damit später Wohneigentum zu kaufen. So will es die Bausparinitiative des Hauseigentümerverbandes. Damit werden aber zu einem großen Teil auch Privatpersonen beim Hausbau unterstützt, die das gar nicht nötig hätten. Mitnahmeeffekt, sagt man diesem Phänomen im Fachjargon. Und diesen Mitnahmeeffekt sowie weitere finanzielle Aspekte der Vorlage hat Heinz Rütter für die Initianten genauer untersucht. Dabei zeigte sich, im Kanton Basel-Land sparen mehr als die Hälfte aller Bausparer nur ganz kurz, 1 bis 2 Jahre lang.
Und entsprechend ist der Mitnahmeeffekt groß. Deshalb haben wir jetzt für die Schweiz, für die Hochrechnung, eine Mindestspardauer von 3 Jahren vorgesehen, um diese Mitnahmeeffekte zu reduzieren.
Und so kann der Hauseigentümerverband die Zahlen seiner neuen Studie in einem besseren Licht darstellen. Aber auch wenn der Gesetzgeber nach Annahme der Initiative eine Mindestspardauer von 3 Jahren einführen würde, was im Initiativtext bisher nicht vorgesehen ist, auch dann könnten sich 70% der Bausparer auch ohne Bausparen den Traum vom Eigenheim verwirklichen, sagt die Studie weiter. Sprich, nur für 1/3 der Bausparer wäre das Bausparen ein wirklich zentrales Instrument. Dennoch sei die Bausparinitiative nützlich, um die Quote der Hauseigentümer zu erhöhen, sagt Rudolf Steiner, der Präsident des Schweizer Hauseigentümerverbandes.
Von denen, die Gebrauch gemacht haben vom Bausparen, sind 44% Familien, also Familien mit Kindern. Also ist da ein Bedarf da.
Die Zahlen aus dem Kanton Basel-Land zeigten weiter, dass vor allem der Mittelstand profitiere. In Zahlen ausgedrückt, das durchschnittliche Einkommen der Bausparer liege bei 90.000 Franken pro Jahr. Dies nach allen Steuerabzügen.
Dann kommt weiter dazu, dass es unter dem Strich ein positives Ergebnis gibt, wenn man es dann extrapoliert auf die ganze Schweiz, dass da steuerlich sogar etwas Positives gibt und nicht die Verluste, die bis jetzt immer behauptet wurden.
Damit widerspricht Steiner den Berechnungen der kantonalen Finanzdirektoren, wonach Bund, Kantonen und Gemeinden bei der Annahme der Initiative jährlich insgesamt 600 Millionen Franken Steuereinnahmen entgingen. Die Gegner der Initiative lassen sich davon nicht beeindrucken. Auch diese zweite Bausparinitiative sei ungerecht, sagt Anita Tanei, die Präsidentin des Mieterverbandes.
Die Steuerausfälle müssen von der Allgemeinheit getragen werden und das heisst, es müssen anderweitig Leistungen gekürzt werden und solche Leistungskürzungen betreffen im Allgemeinen die sozial Schwächeren.
Nicht thematisiert werde in der Studie der Initianten zudem die entscheidende Rolle, die dem Vermögen zukomme.
Die Frage, ob man sich Wohneigentum leisten kann oder nicht, ist lediglich abhängig davon, ob man genügend Eigenkapital hat. Und entweder haben sie dieses Eigenkapital oder sie haben es nicht.
Damit geht das Bausparen in die nächste Runde. Entschieden wird am 17. Juni.
Es war letzten Sommer, als sich der Südsudan nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg vom Norden löste und unabhängig wurde. Seither gibt's Streit ums Grenzgebiet und ums Öl. Nun ist die Situation eskaliert. Die beiden Länder stehen offiziell vor einem Krieg. Ich fragte unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wölser, wie ist die Lage an der Grenze zwischen dem Südsudan und dem Sudan im Moment?
Das ist nicht einfach zu beurteilen, weil die Informationen sehr widersprüchlich sind. Aber man weiß, nach Bombenangriffen auf die Stadt Bentiu im Süden und die Ölfelder in Heglig im Norden ist die Lage angespannt, aber ruhig. Die südsudanesischen Truppen haben sich auf den Ölfeldern in Heglig eingegraben und verschanzt und die lokale Bevölkerung ist aus der Region geflüchtet. Versuche der nordsudanesischen Armee, die Ölfelder zurückzuerobern, blieben offenbar bis heute Morgen. Erfolglos.
Wie wichtig ist denn das Ölfeld Heglig, um das gekämpft wird?
Für den Südsudan ist es ein wichtiger symbolischer Akt in der umstrittenen Grenzregion, wenn man jetzt eben dieses Ölfeld erobert hat. Seit der Unabhängigkeit herrscht im Südsudan ein neues Selbstbewusstsein. Nach 20 Jahren Bürgerkrieg und Diskriminierung durch den Norden zeigt man jetzt die Muskeln. Im Januar hat der Süden die Öllieferungen in den Norden gestoppt und damit den wirtschaftlichen Lebensnerv des Nordens getroffen. Und jetzt hat er eben die Ölfelder besetzt. Für den Sudan, also den Norden, ist das weit mehr als eine symbolische Geste, sondern die Hälfte der Ölreserven sind damit weg, die nach der Trennung noch geblieben sind.
Und damit natürlich auch eine wichtige Einnahmequelle. Nun hat das sudanesische Parlament gestern den Südsudan offiziell zum Feind erklärt. Ist das eine Kriegserklärung?
Darüber sind sich die Beobachter und Experten nicht ganz einig. Aber wenn ein Parlament die Regierung des Nachbarlandes einstimmig zum Staatsfeind erklärt und gleichzeitig Flugzeuge mit Bomben losschickt, dann ist das meiner Ansicht nach eine Kriegshandlung. Der südsudanesische Präsident Salva Kiir hat vergangene Woche im Parlament in der Hauptstadt Juba mehr oder weniger dasselbe getan. Er hat Applaus, Ovationen geerntet. Und es gibt zwar Beobachter, die sagen, das sei alles nur Rhetorik, laute Gebärden, Säbelrasseln, um möglichst eine gute Position zu schaffen für zukünftige Verhandlungen. Aber zur Erinnerung, obwohl die beiden Länder seit 9 Monaten getrennt sind, ist der Grenzverlauf zwischen den beiden Ländern oder die Verteilung der Öleinnahmen bis heute überhaupt nicht geklärt.
Möglicherweise nur ein Säbelrasseln, sagt man also. Die UNO warnt jedenfalls, ist besorgt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass die Lage komplett eskaliert und es zu einem Krieg kommt?
Seit der Unabhängigkeit des Südens gab es ja immer wieder Übergriffe und Angriffe von beiden Seiten. Aber so wie zurzeit ist die Situation noch nie eskaliert. Also der bewaffnete Konflikt spielt sich zwar räumlich auf diesen Ölfeldern begrenzt ab, aber es werden noch nicht große Städte bombardiert. Aber selbst wenn es nur darum geht, Terrain zu markieren, dann ist es ein äußerst gewagtes Spiel. Dazu kommt, dass auf beiden Seiten ein Krieg nicht ungelegen kommt. Der Süden führt seit 20 Jahren einen Bürgerkrieg. Der Feind war der Norden. Mit der Unabhängigkeit ist er weggefallen. Und seither brechen im Südsudan vermehrt Stammes- und Rebellenkämpfe aus. Und im Norden auf der anderen Seite steckt man in einer großen Wirtschaftskrise. 75% der Öleinnahmen sind auf einen Schlag weggefallen. Der Präsident Omar al-Bashir ist unter Druck. Und auch hier käme ein Krieg zur Ablenkung nicht ungelegen.
Wenig Hoffnung für die Region hat also unser Afrika-Korrespondent Patrick Wilser. Das Foto des norwegischen Attentäters Anders Behring Breivik, auf dem er die Faust in die Luft streckt, prangt weltweit auf vielen Titelblättern von Zeitungen, Magazinen und auf Online-Portalen. Im Wissen darum, dass der Attentäter bewusst die große Bühne sucht, stecken Medienschaffende in einem Dilemma. Wie können sie über den laufenden Prozess berichten, ohne dem Attentäter mit Bildern eben diese große Bühne zu bieten? Philipp Meyer.
Einzig von der Neuen Zürcher Zeitung und von der Basler Zeitung blickt einem heute schon auf der ersten Seite der mutmaßliche Massenmörder entgegen. Alle anderen größeren Schweizer Zeitungen haben einen anderen Weg gewählt, oft ganz bewusst. Die Aargauer Zeitung beispielsweise zeigt heute ein aktuelles Luftbild der Insel, auf der der Mann viele junge Menschen erschossen hat. AZ-Blattmacher Chirica Velti begründet:
Der Attentäter sucht ja die große Bühne und die wollten wir ihm so nicht geben. Also wenn man beispielsweise jetzt die Herald Tribune, die hat das fast am deutlichsten gemacht, da streckt er die Faust einem entgegen auf der Titelseite. So etwas hätten wir nicht gewollt.
Nicht allen Zeitungen ging es allerdings darum, bewusst ein Zeichen zu setzen. Rees Strehle, Co-Chefredaktor des Tagesanzeigers, sagt, bei seiner Zeitung sei ein anderer Grund im Zentrum gestanden.
Ich würde jetzt weniger medienethisch begründen, dass wir ihm Breivik nicht eine riesige Plattform da bieten wollten, auch im Bild, sondern für uns stand mehr im Vordergrund, dass wir gesagt haben, wir rechnen damit, dass fast alle anderen dies Breivik zeigen werden, auch auf der Front, und wir wollen uns differenzieren, wollen mit eigenen Themen kommen. Das war für uns entscheidend.
Deshalb wohl unterscheiden sich auch jene Bilder, welche die Aargauer Zeitung und der Tagesanzeiger im Inneren des Blattes gewählt haben. Die AZ-Redaktion entschied sich für ein Bild, in dem der Attentäter eher nur im Hintergrund zu sehen ist. Gavelti erklärt:
Es war uns wichtig, ihn nicht einfach isoliert zu zeigen, sondern mit anderen Leuten drumherum gruppiert.
Der Mann war auch im Tagesanzeiger nicht isoliert zu sehen. Die Zeitung hat aber auch nicht jenes Bild abgedruckt, in dem der Attentäter die Faust in die Luft streckt. Die Redaktion wählte einen Mittelweg. Der Mann schlägt im Foto seine Faust demonstrativ auf die Brust. Medienethisch sei dies kein Problem, meint Strehle. Im Gegenteil. Er sieht es als dokumentarische Aufgabe, die Haltung des Mannes in Bild und Ton weiterzugeben. Der Tagesanzeiger will in seiner weiteren Berichterstattung weiterhin nahe am Prozess dranbleiben. Die ethische Grenze zieht der Tagesanzeiger bei den Bildern des Anschlags vom letzten Juli. Bilder der Opfer will man nicht zeigen, unterstreicht Tagi-Co-Chef Strehle.
Das Entscheidende ist, Zurückhaltung bezüglich der Opfer zu zeigen. Viele Leute sind traumatisiert, auch von damals, die Bilder jetzt immer wieder zu bringen. Ich denke, das ist die größere pressethische Verantwortung, die wir haben.
Die Aargauer Zeitung setzt derzeit mehr auf Hintergrundberichte, will zu Norwegen mehr Land und Leute erklären. Wenn es dann im Prozess konkret um die Aufarbeitung der Taten gehe, im Mai, werde sich auch die Aargauer Zeitung den Details stärker nähern, räumt Blattmacher Ciri Gavelti allerdings ein.
Philipp Meyer. Die Zukunft der BDP wird wohl in seinen Händen liegen, in den Händen des Glarner Nationalrats Martin Landolt. Er ist gleich Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Konrad Muschk.
Die EU-Kommission gibt grünes Licht für die Steuerabkommen der Schweiz mit Deutschland und Großbritannien. Die Abkommen seien in voller Übereinstimmung mit EU-Recht. Weil Gäste aus Europa ausbleiben, zahlen Touristen aus China Billigstpreise in Schweizer Hotels, oft kaum mehr kostendeckend. Der kalte Winter 2010 führte zu mehr Treibhausgasausstoß in der Schweiz. Die Ziele des Kyoto-Protokolls bleiben weiterhin in weiter Ferne.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.